Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
Margaret Heckel, die Wirtschaftsjournalistin und Bestsellerautorin ist. Hallo Frau Heckel, herzlich willkommen im Studio.
Wie schön, dass Sie mich eingeladen haben an diesem letzten Tag des Jahres. Vielen Dank.
Ich wollte gerade sagen, wir schauen an diesem letzten Tag des Jahres natürlich auf das Jahr, das hinter uns liegt. Wir möchten aber natürlich auch nicht nur auf die Krisen, die hinter uns liegen, schauen, sondern, ja, ich hatte jetzt gerade gesagt, fast auf die Krisen, die vor uns liegen. Nein, auf das, was hoffentlich auch zuversichtlich und hoffnungsvoll vor uns liegt. Und wir nehmen natürlich die Neujahrsansprache von Kanzler Olaf Scholz in den Blick. Ich glaube, die zeigt diese beiden Aspekte ganz gut. Aber erstmal schauen wir auf eine Meldung, die Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ja gerade sicher auch in den Nachrichten gehört haben. Seit Tagen schwirrte es ja durch die Redaktion, dass es möglich ist, dass der emeritierte Papst Benedikt XVI. Verstirbt, weil sein Gesundheitszustand nicht gut war. Er ist am Morgen jetzt gestorben im Vatikan im Alter von 95 Jahren. Frau Heckel, das ist ja schon eine große Meldung. Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie das gehört haben?
Ja, ich musste mich erinnern, dass mein Mann und ich waren in Krakau, als der Vorgänger von Benedikt gestorben ist, Johannes Paul II. Und es war sehr berührend, weil praktisch von einem Moment auf den nächsten sich ganz Krakau verändert hat. Es war ja seine Geburtsstadt. Überall kamen Menschen mit Kerzen, die sie niedergelegt haben, vor dem Geburtshaus, aber auch an anderen Stellen, in den Kirchen. Und diese Atmosphäre von Krakau hat sich so verändert. Also es war einfach so spürbar, dass die Menschen dort unglaublich mitgelitten haben. Das scheint jetzt bei diesem Tod, glaube ich, anders zu werden. Aber da reden wir bestimmt nochmal drüber.
Genau, da schauen wir gleich auch drauf, unter anderem mit unserer Religionsexpertin Friederike Sittler. Wir hatten uns in der Redaktion in den letzten Tagen, als die Meldung zum Gesundheitszustand des emeritierten Papstes Benedikt XVI. Kam, immer schon auf Standby gehalten. Jetzt kam heute Vormittag, Sie haben es gehört, die Eilmeldung, Papst Benedikt XVI. Mit bürgerlichem Namen Josef Ratzinger ist tot. Der erste Papst seit mehr als 700 Jahren, der überraschend freiwillig zurückgetreten ist und noch fast 10 Jahre dann im Vatikan, in den vatikanischen Gärten in einem Kloster gelebt hat. Gemeinsam mit meinem Gast Margaret Heckel möchte ich da drauf schauen. Frau Heckel, was verbinden Sie denn besonders mit Papst Benedikt XVI.?
Naja, tatsächlich die Tatsache, dass es eben nach so vielen Jahrhunderten erstmals ein Deutscher im Vatikan war. Wir erinnern uns ja alle an diese wirklich geniale Bildschlagzeile, wir sind Papst, Ausrufezeichen. Aus journalistischer Sicht eigentlich eine wirkliche Großtat der Kollegen und Kolleginnen.
2005.
Was dann tatsächlich hinterher passierte, kann man, glaube ich, sehr ambivalent sehen. Egal, ob man jetzt nun Katholikin ist oder nicht. Aber da wird uns Frau Sittler bestimmt noch viel mehr dazu sagen. Ja, also ich teile diesen eher ambivalenten Blick auf den verstorbenen Papst Benedikt.
Wir haben auch das Thema überschrieben mit mit dem Tod und dann haben wir heute diskutiert und wir haben es genannt, eine kritische Würdigung. Und genau diese Frage gebe ich auch mal weiter an Friederike Sittler. Wir haben Besuch im Nachbarstudio. Sie ist die Leiterin der Abteilung Hintergrund, Kultur und Politik, studierte katholische Theologin und Religionsexpertin. Frau Sittler, Sie haben den ehemaligen Papst mehrere Jahre lang auch journalistisch begleitet, auf verschiedenen Stationen, haben ihn auch wirklich live erlebt. Was hat Papst Benedikt XVI. Denn aus Ihrer Sicht ausgemacht?
Eigentlich war er ein Mann, der sich selbst wahrscheinlich niemals hätte vorstellen können, Papst zu werden, weil er diese Zurückgezogenheit hatte. Ich bin ihm schon in den Anfang der 90er Jahre mal begegnet, als ich in der journalistischen Ausbildung war und er machte Urlaub im Priesterseminar in Brixen und ich versuchte ein Interview mit ihm zu bekommen. Er war ja Präfekt der Glaubenskongregation, insofern wichtig, wenngleich aus Sicht unserer Sicht als Studierende der Theologie stand er auch für eine altmodische Theologie. Aber ich versuchte ein Interview mit ihm zu bekommen. Ich hätte ihn beinahe nicht erkannt. Ich hätte beinahe den Abt angesprochen, weil dieser bescheidene, zurückhaltende Mann da saß. Und ich war offen gestanden sehr, sehr überrascht 2005, dass er zum Papst gewählt wurde. Ich hätte mir das nie vorstellen können. Und ich habe es dann verstanden, dass man suchte auch eine Person des Übergangs nach dem großen, so lang amtierenden Johannes Paul II., der ja als junger Mann quasi angefangen hatte und dann bis zu seinem Tod amtiert hatte. Und dann eben die Wahl auf den Deutschen, der die Beerdigungsfeierlichkeit Zeiten für Johannes Paul II. Sehr vorbildlich gemacht hatte und dann fiel die Wahl auf ihn. Aber dieses eigentlich in sich gekehrte, der Studierte, der sich eigentlich darauf gefreut hatte, zurück nach Bayern zu gehen, da seinen Lebensabend zu verbringen, das bleibt für mich schon auch von diesem Papst Ratzinger, den ich tatsächlich immer auch kritisch begleitet habe. Und ich konnte damals diese Euphorie von wir sind Papst nicht teilen, habe mich da auch sehr gewundert, dass das passierte. Und gleichzeitig sah ich, wie er in die neue Rolle hineinwuchs und mit so einem verhaltenen Lächeln tatsächlich auch Menschen gewann. Aber ich war auch 2006 in Polen dabei und da gab es, weil das eben erzählt wurde, da gab es immer noch sehr viele Bilder von Johannes Paul II. Und sehr wenige von Benedikt. Das war eigentlich so ein bisschen sein Schicksal. Er war immer irgendwie doch im Schatten dieses großen polnischen Papstes.
Er ist dann, ja, wenn man so will, aus dem Schatten sehr vieler anderer Päpste rausgetreten mit einer Entscheidung. Also er stand ja einerseits für einen sehr stramm konservativen Kurs der katholischen Kirche, hat sich zum Beispiel offen gegen eine Modernisierung gestemmt. Da würde ich sagen, ist er jetzt nicht so aus dem Schatten rausgetreten, weil das war jetzt nicht so überraschend. Aber er hat dann mit seinem Rücktritt ja eigentlich etwas getan, was als total unüblich galt. Also er hat durchaus was gemacht, was man als nicht konform bewertet.
Kann. Als ich das zuerst hörte, habe ich gedacht, das stimmt doch nicht, das muss doch eine Falschmeldung sein. Ich glaube, es war sogar Rosenmontag und ich dachte jetzt, nee, das kann doch nicht sein. Weil der, auf den man sich immer bezieht, Celestin V., das war Mittelalter und der ist wohl eher gegangen worden als freiwillig gegangen. Also es galt als unvorstellbar, dass ein Papst zurücktritt und er hat damit einen wirklich vorbildlichen Schritt gemacht. Stellen wir uns doch mal vor, der hätte jetzt bis in seine wirklich hohen Altersjahre hinein noch als Papst amtiert, immer schwächer geworden. Wer hätte denn diese Weltkirche geleitet? Also insofern war das sehr, sehr vorbildlich. Er macht jetzt übrigens den Weg auch frei, falls Franziskus sich entscheiden sollte, zurückzutreten, dass er irgendwann auch sagt, ich bin dem Amt nicht mehr gewachsen. Also zwei emeritierte Päpste wären ein bisschen unvorstellbar gewesen. Insofern ist jetzt durch den Tod von Benedikt auch nochmal eine neue Freiheit für Franziskus erwachsen, der ja dann wiederum auch als absolutes Gegenmodell zu Benedikt gewählt worden war, ganz anders Kirche lebt. Ich sage immer, Benedikt hat sich sehr auf die Schönheit, auf den Glanz der Kirche des Glaubens bezogen und diese gefeiert und in einer sehr auf Rom zentrierten Sichtweise. Er ist nicht auf die Menschen so sehr zugegangen. Franziskus ist derjenige, der sagt, ich sehe den Schmutz und ich gehe dahin, wo es weh tut. Das macht den großen Unterschied dieser beiden Päpste aus.
Ja, und Frau Heckel, auch Papst Benedikt XVI. Kann nicht genannt werden, deswegen auch die Unterüberschrift kritische Würdigung, ohne auch auf den Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche zu schauen. Er selbst war ja Erzbischof von München und Freising in den 70er, Anfang 80er Jahren und ein Gutachten aus dem Münchner Erzbistum hat ihm jetzt ganz aktuell Fehlverhalten in 4 Fällen vorgeworfen, was Missbrauch angeht. Und er hat sich, Benedikt hat sich dann bei allen Opfern sexuellen Missbrauchs entschuldigt. Trotzdem bleibt natürlich dieser Eindruck eines Mannes, der da vielleicht nicht genug getan hat. Wie schätzen Sie da denn das ein? Beziehungsweise wie gelingt da eine Würdigung eines jetzt Verstorbenen, auch im Hinblick auf dieses Thema?
Es wird sicherlich als Schatten über seinem Leben bleiben. Umso mehr eigentlich, als wir ja den Eindruck haben, dass die katholische Kirche in Deutschland insgesamt nicht wirklich gut mit diesen Vorwürfen umgegangen ist. Also tatsächlich Kindesmissbrauch in dieser Art ist eines der wirklich schlimmsten Dinge, die passieren können. Die Menschenleben einfach so sehr zerstören, dass es hier eine Aufarbeitung geben muss, um überhaupt das Weiterleben all dieser Menschen zu ermöglichen. Insofern hat die katholische Kirche da leider in den letzten Jahrzehnten nicht so gehandelt, wie man sich's gewünscht hätte aus Sicht der Opfer. Vielleicht ist es jetzt auch ein Punkt, das doch nochmal aufzugreifen und besser zu machen in Zukunft.
Wobei man dazu sagen muss, dass er auch als Papst sehr viele Priester in den Ruhestand geschickt hat oder versetzt hat und auch Bischöfe gehen müssten. Also das heißt, ich stimme absolut zu, der Schatten wird bleiben. Wir dürfen aber bei der Beurteilung eines Papstes übrigens auch nicht immer nur diese deutsche Sicht wählen, sondern Missbrauchsfälle sind weltweit ein Thema in der katholischen Kirche. Da ist die deutsche Kirche wahrscheinlich sogar weiter als in anderen Ländern weltweit und das wird auch Franziskus weiter beschäftigen. Das bleibt als Schatten über der katholischen Kirche, aber zur Ehrenrettung Benedikts, ich habe mich immer für eine differenzierte Wahrnehmung dieses Papstes ausgesprochen, bei aller Kritik. Zur Ehrenrettung muss man eben sagen, er hat auch durchaus als Papst dann sehr viel gehandelt. Die Fälle in München-Freising konnten so gut auch nicht mehr aufgearbeitet werden. Man wusste nie genau, spricht jetzt eigentlich noch Benedikt selbst oder sein Umfeld. Das konnte ich nicht mehr beurteilen. Da war er schon wirklich auch sehr alt.
Heute ist ja, wie Sie alle wissen, der letzte Tag des Jahres 2022. Und traditionell ist das auch der Tag, an dem die Neujahrsansprache des Bundeskanzlers ausgestrahlt wird. Erste Ausschnitte dürfen wir genau seit 12 Uhr senden. Olaf Scholz beginnt die Ansprache, das habe ich im Manuskript schon gelesen, mit dem Satz: Heute Nacht geht ein schweres Jahr zu Ende. Er spricht dann von Zusammenhalt, der unser größtes Pfund ist, und er schaut nach vorn.
Das ist Deutschland zu Beginn dieses neuen Jahres. Ein starkes Land. Ein Land, das mit Tatkraft und Tempo an einer guten, sicheren Zukunft arbeitet. Ein Land, das sich unterhakt, gerade in schweren Zeiten. Ein Land, in dem wir niemanden zurücklassen, egal ob in der Stadt oder auf dem Land, ob alt oder jung, ob gut situiert oder weniger wohlhabend, ob hier geboren oder erst später hierher gekommen.
Wenn Sie das hören, Frau Reckel, trifft Olaf Scholz da den richtigen Ton?
Er trifft den Olaf-Scholz-Ton. Wir sagen, er ist nüchtern, es stimmt alles, was er sagt, und doch stimmt es irgendwie auch wieder nicht. Denn diese Aussage, wir haken uns alle unter, wir lassen niemanden zurück, da wird es doch sehr viele Menschen in diesem Land geben, die sich da nicht mitgenommen fühlen, die mit großer Sorge ins nächste Jahr blicken, deren Konto jetzt schon leer ist und die nicht wissen, wie sie die Kostensteigerungen, die auch im nächsten Jahr kommen, machen wollen. Insofern hört man es ein bisschen gespalten, weil es schon stimmt, dass die Bundesregierung natürlich ein unglaublich schweres Jahr hatte, dass die Regierung Scholz sicherlich einen der schwersten Einstiege in ihr neues Amt hatten, das je ein Kabinett in Deutschland hatte, dass es eben diese Zeitenwende gab, ein Wort, das immer auf ewig mit Olaf Scholz verbunden sein wird. Und es stimmt natürlich auch, dass diese Regierung in unglaublichem Maße geholfen hat. Also alleine der Doppelwumms mit 200 Milliarden Euro an Ausgaben. Aber trotzdem bleibt dieses schale Gefühl, wurde tatsächlich denen geholfen, denen wir helfen müssen. Und damit müssen wir natürlich ins nächste Jahr gehen. Und da stellen sich auch die Fragen, was wir verbessern müssen im nächsten Jahr, was wir angehen müssen.
Sie haben gerade das Wort Zeitenwende schon zitiert. Ich finde es ja auch immer spannend zu schauen in solchen Reden, die natürlich so viele wie möglich, Sie haben es angedeutet, mitnehmen sollen oder wollen. Ich finde es dann immer spannend zu schauen, welche Worte da gewählt werden. Und das war tatsächlich das erste Wort, das ich dann mit Steuerung F mal gesucht habe im Redemanuskript. Und in der Neujahrsansprache kommt zweimal das Wort Zeitenwende vor. War ich ein bisschen überrascht. Ich hätte es vielleicht ein bisschen öfter erwartet. 5-mal das Wort Krieg, aber auch 6-mal das Wort Gut. Wenn Sie sich jetzt ein Wort suchen müssten für vielleicht Ihre Neujahrsansprache, welches wäre denn das wichtigste Wort, das 2022 vielleicht mit einem positiven oder eben einem wichtigen Blick auch ins neue Jahr für Sie beschreiben würde?
Sehr schwierig. Ich bin eigentlich sehr optimistisch. Ich würde schon auch wahrscheinlich das Wort Chancen nehmen, denn diese Umbrüche, so schwierig sie im ersten Moment sind, haben natürlich immer unglaubliche Chancen. Und wer Politik lange beobachtet, der weiß eben auch, dass eigentlich nur in Krisen, in wirklich tiefen Krisen, die Menschen auch bereit sind, Neues zu wagen, Neues zu akzeptieren, Neues umzusetzen und mit dem Neuen dann irgendwann auch umgehen lernen. Und deswegen wissen erfahrene Politiker und Politikerinnen einfach, never waste a good crisis, lass niemals eine gute eine Krise sozusagen dahingehen, ohne diese Chance zu sehen. Und wie gesagt, diese Chancen sind da, die müssen wir jetzt identifizieren oder haben wir schon identifiziert, aber wir müssen sie jetzt eben umsetzen. Also sprich der Übergang in eine regenerative Welt, der Übergang in ein stärkeres Europa, das stärker zusammenhält, uns dessen, unserer Stärken bewusst zu werden. Wie wird Deutschland in 10, 20, 30 Jahren dastehen? Wie wollen wir das Deutschland? Das sind schon auch ganz interessante Punkte, über die es sich nachzudenken lohnt und für die es sich dann auch zu streiten lohnt.
Wir möchten jetzt auf das energiepolitische Jahr 2022 schauen. Das möchte ich gemeinsam tun mit meinem Gast, mit der Journalistin und Autorin Margaret Heckel. Für mich bleiben da aus diesem Jahr sehr unerwartete Bilder, was Energiepolitik angeht. Sie, die Sie zuhören, und auch Sie, Frau Heckel, erinnern sich sicherlich an einen sich verbeugenden Klima- und Wirtschaftsminister Robert Habeck, der sich in Katar eben verbeugt und Gasdeals einfädeln will. Und als es um den sogenannten Streckbetrieb rund um die Atomkraftwerke ging, da gab es einen ziemlichen Koalitionskrach und am Ende kam raus, dass die AKWs tatsächlich 4 Monate länger laufen. Bundeskanzler Olaf Scholz hat da im Oktober ja ein Machtwort sprechen müssen. Und zurück bleibt dann ein Robert Habeck, der sich im Oktober in den Tagesthemen ziemlich winden muss.
Es ist eine unübliche Lösung einer verfahrenen Situation und insofern ein Vorschlag, der uns rausführt aus dieser verfahrenen Situation, ein Vorschlag, der mit der richtigen Kompetenz des Kanzlers die maximale Autorität einbringt und deswegen einen Weg weist. Ich will für mich sagen, auch ein Vorschlag, mit dem ich arbeiten kann, mit dem ich leben kann und den ich jetzt bewerbe, auch zu folgen.
Wenn man da so zuhört, dann hört man fast raus, dass er fast weint. Also ist jetzt vielleicht unfair, aber Frau Heckel, es ging da immerhin ja um einen der grünen Markenkerne, was die Energiepolitik angeht, den Robert Habeck da gerade ziehen lassen musste.
Ja, man hört ihm an, wie sehr er sich überwinden musste, Robert Habeck, definitiv. Und für alle Grünen ist natürlich die Atomfrage ein absolutes Identitätsthema, insofern sehr, sehr schwierig. Aber in 4 Monaten, Sie haben es gesagt, ist ja dann rum. Und ich war Weihnachten zu Hause, da, wenn man da spazieren geht, da sieht man eben von fast überall das AKW Neckarwestheim, eines der 3, die noch da sind, mit dieser Kühlwolke. Und dann dachte ich mir, ach, schön wäre es gewesen, es wäre jetzt tatsächlich rum in wenigen Tagen, jetzt sind es noch 10 Wochen ungefähr, die werden wir schon auch noch hinter uns bekommen, hoffe ich doch, ohne größere Unfälle oder ähnliche Schäden.
Ich muss ja sagen, ich hätte erwartet, dass es dann doch nochmal auch eine größere Debatte darum geben würde, ob die Atomkraftwerke dann nicht doch nochmal ein paar Monate länger laufen könnten. Also vor allem die FDP hätte das sicher jetzt nicht verkehrt gefunden. Das hat jetzt keiner sehr laut gesagt, aber zumindest so in den Zwischenzeilen habe ich es immer mal gemeint zu erahnen, diesen Wunsch. Warum ist diese Debatte um jetzt doch noch längere Laufzeiten aus Ihrer Sicht ausgeblieben?
Weil es wirtschaftlich komplett unsinnig ist. Wir schaffen es inzwischen ja glücklicherweise, die Windkraftparks in der Ostsee und in der Nordsee, da weht ja noch mehr Wind, für Gestehungskosten, also Energiegestehungskosten von 1-2 Cent pro Kilowattstunde zu bauen. Das ist so preiswert, da kann gar kein Atomkraftwerk, welcher Bauart auch immer, in welchem Land auch immer, dagegen an. Und wenn man das einfach vergleicht, dann ist aller wirtschaftliche Vernunft geht für die regenerativen, die erneuerbaren Energien. Und ehrlich gesagt, es ist vollkommen unverständlich, warum manche Länder jetzt neue Atomkraftwerke bauen, die gleichzeitig ja genauso in regenerative Quellen gehen könnten.
Bei mir ist aus diesem energiepolitischen Jahr auch noch ein Begriff hängen geblieben, der Freiheitsenergien. Den hat die FDP auch geprägt, nachdem Putin die Ukraine angegriffen hat und nachdem dann klar war, dass Deutschland sich viel, viel zu abhängig gemacht hat von russischem Gas. Und da ging es so in diese Richtung, wir brauchen jetzt die Freiheitsenergie, also die erneuerbaren Energien und wir müssen die pushen, damit wir uns unabhängig machen. Ist dieser Push auch wirklich nachhaltig passiert aus Ihrer Sicht?
Ja, das wird jetzt passieren. Es dauert ja immer eine Weile, sich umzustellen und vor allem die Unternehmen brauchen ja eine Weile, ihre neuen Pläne aufzustellen. Aber durch diesen unglaublichen Preisschock, dass die Preise einfach so explodiert sind, ist wirklich dem Letzten jetzt klar geworden, dass es nicht so weitergehen kann mit der fossilen Wirtschaft, mit fossilen Energien. Und jetzt versucht natürlich jeder für sich, für sein Unternehmen, für seine Familie drüber klar zu werden, was der beste Weg ist. Diese Monate sind jetzt verstrichen und ich bin sicher, dass in dem nächsten Jahr dann die Aufträge ausgelöst werden, sodass wir in 3-4 Jahren schon eine vollkommen andere Situation sehen werden. Und nochmal, die Erneuerbaren sind inzwischen so preiswert geworden. Sie sind einfach auch wirtschaftlich in fast allen Fällen das absolut günstigste. Und das wissen wir, dass die deutsche Wirtschaft rechnen kann und sie wird so rechnen und sie wird auch so handeln dann.
Wenn ich dann aber gleichzeitig mir das Manuskript der Neujahrsansprache von Olaf Scholz anschaue, dann lobt er darin sehr prominent die sogenannte Höchstesperanza, ich glaube, so wird sie ausgesprochen. Das ist ein schwimmendes Terminal in Wilhelmshaven, das eben seit 2 Wochen da ist und das uns künftig mit Flüssiggas versorgen wird. Und wenn ich dann höre, dass die Terminals, die es jetzt schon gibt, aber auch die geplanten, ein riesiges Fassungsvermögen haben, eigentlich viel höher als eigentlich geplant oder als das, was wir wirklich bräuchten an Flüssiggas, dann zweifle ich so ein bisschen an der These, dass die Erneuerbaren da so einen wirklichen Push bekommen haben, dass dieser Übergang gelingt.
Naja, aber das sind ja alles Terminals, die man hinterher auf Wasserstoff umrüsten kann und auch umrüsten wird. Das wird dann auch nochmal viel Geld kosten. Aber wir wissen eben inzwischen auch, dass die Wasserstoffwirtschaft dann definitiv sozusagen die Zukunft ist, weil zum Beispiel, um grünen Stahl herzustellen, brauchen sie Wasserstoff. Um wahrscheinlich auch grün zu fliegen, brauchen sie Wasserstoff. Und diese Wasserstoffwirtschaft wird ja aufgebaut in Ländern, die noch viel mehr Wind, noch viel mehr Sonne haben als wir. Zum Beispiel in Namibia läuft ein total interessantes Projekt, das der Wirtschaftsminister Habeck ja vor ein paar Wochen auch vorgestellt hat. Also das sind total spannende Projekte, die eben auch dazu führen können, diesen Kontinent Afrika nochmal zu pushen, dem nochmal neue Chancen zu geben in einer energiepolitischen Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Afrika.
Wenn Sie jetzt pünktlich zum Neujahr die Möglichkeit hätten, Robert Habeck als Klima- und Wirtschaftsminister oder meinetwegen auch der ganzen Ampel ein energiepolitisches To-Do mitzugeben, was wäre das?
Naja, sicherlich Beschleunigung all dieser Prozesse. Die Stromleitungen, die Stromtrassen zwischen Nord- und Süddeutschland, die müssen endlich fertig werden, damit wir diesen ganzen Windstrom aus der Nordsee in die industriellen Zentren im Süden transportieren können. Windräder zu bauen, darf nicht mehr 8 Jahre Genehmigungen, sondern maximal eines vielleicht dauern. Da ist schon noch sehr viel zu machen und da liegt noch viel Arbeit vor dem Wirtschaftsminister, aber auch den anderen Behörden, den nachgeordneten Behörden auf Länderebene und auch kommunaler Ebene.
In Italien ist ja seit einiger Zeit die neue Ministerpräsidentin Giorgia Meloni von der postfaschistischen Partei Fratelli d'Italia im Amt. Und es gibt erste Anzeichen dafür, wie sie ihre Politik konkret angehen, ausrichten will. Sie hat ein Dekret erlassen, ein Verhaltenskodex, der schreibt den Nichtregierungsorganisationen und Hilfsorganisationen, die sich um Seenotrettung von Geflüchteten kümmern, genau vor, wie die ihre Arbeit machen müssen. Und das Ergebnis ist, eigentlich können sie ihre Arbeit nicht mehr richtig machen. Da wird sehr viel behindert, sehr viele Auflagen werden gestellt, die zum Beispiel dazu führen, dass Schiffe eben nicht mehr regelmäßig an Orten sein können, wo Geflüchtete dann sonst potenziell ertrinken. Margaret Heckel, das ist ein Thema, das nicht so überraschend kommt, an dem aber ja sehr viele Schicksale hängen. Ist nämlich die Frage, wie viele Menschen ertrinken denn an der Grenze zur EU? Wie schauen Sie auf dieses Thema?
Ja, ein sehr trauriges Thema, weil wir uns so viele Jahre jetzt schon damit beschäftigen und es einfach nicht besser wird. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass gerade die Flüchtlinge, die aus Afrika nach Europa kommen, über das Mittelmeer, doch in ihrer großen Masse Wirtschaftsflüchtlinge sind, die einfach ein besseres Leben suchen. Und dafür, um das Problem wirklich abschließend zu lösen, muss Europa eine Migrationspolitik entwickeln, die wirklich funktioniert. Wir brauchen diese Menschen ja. Gerade in Deutschland haben wir einen Arbeitermangel, einen Facharbeitermangel. Das heißt, wir müssten europaweit uns einfach durchringen, auf welchen Wegen können diese Menschen legal zu uns kommen? Welche Qualifikationen brauchen sie? Welche wollen sie? Weil das, was wir momentan machen, ist so inhuman für alle Beteiligten. Weil klar, je mehr Flüchtlingsschiffe dort im Mittelmeer sind, desto mehr Schleuser schicken diese Menschen in unglaublich schrecklichen Booten aufs Wasser, weil sie ja wissen, dass die Boote da sind. Also es ist praktisch ein Perpetuum mobile, das immer schlecht läuft. Wir brauchen einfach eine grundsätzliche Lösung und die kann nur lauten, eine europäische Migrationspolitik, die diesen Namen verdient.
Ja, Stichwort europäische Migrationspolitik, da würde ich sogar so weit gehen zu sagen, es gibt eben ja nach wie vor eigentlich keine so richtig. Es gibt ja Regelungen, die eben vorsehen, dass die Menschen den Asylantrag dort stellen, wo sie zum ersten Mal europäischen Boden betreten. Aber da auch das ist im Dekret von Meloni enthalten, dass sogar das jetzt aufgeweicht werden soll. Also da, das ist natürlich für Italien nicht so toll, diese Regelung, weil da sehr viele Menschen ankommen und eben dort zuerst dann registriert werden. Aber in diesem Dekret ist jetzt auch enthalten, dass die Geretteten auf den Schiffen direkt ihren Asylantrag stellen sollen, um eben dieses sogenannte Dubliner Ankommen zu unterlaufen. Und ich frage mich in diesem Zusammenhang momentan tatsächlich, warum es denn beim Thema Krieg in der Ukraine klappt, dass die EU da so zusammensteht und für die Werte einsteht und diese Solidarität auch wirklich, so nehme ich es wahr, ernsthaft signalisiert und auch auslebt. Und bei diesem anderen Thema, was seit Jahren, wo wir seit Jahren immer wieder ähnliche Diskussionsverläufe haben, sich nichts tut und diese Werte da plötzlich keine Rolle zu spielen scheinen?
Ja, eine absolut gute Frage. Es handelt sich um unterschiedliche Kulturkreise. Das muss man einfach klipp und klar sagen. Und da sollte man auch drüber reden, weil wenn wir das verschweigen oder irgendwie unter den Teppich kehren, es kommt ja immer wieder vor. Und ich meine, die Angst, die in vielen europäischen Gesellschaften da ist, dass andere Kulturkreise möglicherweise stärker oder sogar dominant werden, darüber müssen wir reden, weil das natürlich im 21. Jahrhundert eine ganz wichtige Frage sein wird. Europa wird sich verändern. Europa wird nicht mehr so weiß sein, wie es momentan ist. Europa wird bunter. Es wird mehrer anders werden. Und wir müssen uns damit beschäftigen. Gar keine Frage. Zumal wir eben Nachbarn von Afrika sind. Afrika ist der einzige Kontinent, der momentan noch wächst, wo die Bevölkerung stark zunimmt. Das heißt, dieser Migrationsdruck wird anhalten. Er wird immer stärker werden. Er wird durch den Klimawandel nochmal beschleunigt. Und je früher wir zu einer gemeinsamen Politik kommen, desto besser. Das muss jetzt angegangen werden. Und es muss eben auch in Diskussionen mit den Menschen hierzulande passieren.
Wir möchten gemeinsam einen kleinen Ausblick wagen auf das neue Jahr, das ja heute Nacht beginnt, und zwar was das Thema Arbeit angeht. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat nämlich verschiedene Pläne. Er hat die sogenannten Zuverdienstgrenzen für FrührentnerInnen ab 2023 abgeschafft. Das bedeutet, dass Rentnerinnen und Rentner künftig unbeschränkt nebenher arbeiten dürfen und keine Rentenkürzungen fürchten müssen. Frau Heckel, Sie beschäftigen sich viel mit dem Thema Arbeiten und auch Älterwerden. Sie haben auch einen Podcast dazu. Wie finden Sie dieses Vorhaben?
Ja, das ist wie ein Weihnachtsmärchen, das wahr wurde. Denn da hofften wir alle sehr lange darauf, dass diese Hinzuverdienstgrenzen fallen. Denn wir haben jetzt eine total spannende Möglichkeit für alle Männer und Frauen, die eben diese Rente mit 63 wahrnehmen. Die durften ja bislang nur 6.300 Euro hinzuverdienen. Dann kamen die Corona-Jahre, da wurde es dann aufgestockt auf 46.000, ein paar zerquetschte. Jetzt ab morgen dürfen sie unbegrenzt hinzuverdienen. Und damit ermöglicht sich was wir noch nie hatten, dass wir also Menschen bekommen, die auf der einen Seite Rentner und Rentnerinnen sind und auf der anderen Seite, wenn sie das denn möchten, Vollzeit weiterarbeiten können, also sogenannte Rentarbeiter oder wie immer wir das dann nennen wollen. Und das ist super spannend, weil den wenigsten Menschen ja klar ist, dass wenn sie in ihren 60ern sind, sie noch gute 3 Lebensjahrzehnte haben, 30 Jahre. Also Männer ein bisschen weniger wie Frauen, aber es ist sehr viel Lebenszeit noch da in dieser Rente. Und wenn die Arbeit Spaß macht, dann spricht eigentlich nichts dagegen, zu seinen Bedingungen doch noch weiter zu arbeiten. Und jetzt sind wir in dieser historischen Lage des Arbeitskräftemangels, des Fachkräftemangels. Das heißt, Unternehmen, die ein gutes Verhältnis mit ihren Mitarbeitenden haben und denen jetzt anbieten, kommt doch, bleibt doch noch ein bisschen. Und wie wollt ihr es denn haben? Also einen wertschätzenden Umgang haben, die können davon sehr profitieren.
Obwohl ich da trotzdem direkt den Reflex habe, beim Thema länger arbeiten, ja, zu sagen, dass man natürlich dadurch auch Menschen, die vielleicht auch einen wohlverdienten oder sehr sicher auch einen wohlverdienten Ruhestand genießen könnten und den anders gestalten könnten, dadurch ermutigt werden, weiterzuarbeiten, vielleicht nicht Pause zu machen, weiter in diesem Hamsterrad zu bleiben, sich vielleicht auch, wie es ja, weiß nicht, Burnout-Zahlen gehen hoch, sich weiter auch in die Erschöpfung zu arbeiten, ohne es vielleicht auch ganz bewusst zu merken. Das heißt, ich habe den Eindruck, dass momentan die Diskussion dahin geht, dass eben auch da bewusst unterschieden wird und man sich auch sehr bewusst dafür entscheiden kann, nicht mehr weiterzuarbeiten. Und dann dieser Vorschlag oder diese Möglichkeit, der ja dann wieder ermutigt, ach, einfach weiterarbeiten, immer weiter diesem kapitalistischen Hamsterrad eigentlich dienen.
Genau darum geht's. Hamsterrad ist das ganz entscheidende Begriff. Wenn Arbeiten sich wie ein Hamsterrad anfühlt, dann ist es sicherlich keine gute Idee. Keine gute Idee. Und Arbeiten sollte sich nicht für ein Hamsterrad anfühlen. Nicht für Menschen über 60, nicht für Menschen mit 25 und auch nicht für Menschen mit 40. Und darum geht's eigentlich hinter allem. Wie gestalten wir Arbeit so, dass es eben nicht wie ein Hamsterrad sich anfühlt. Und das bedeutet, dass wir einen ganz neuen Blick auf Arbeit bekommen durch dieses längere Leben, das wir haben. Wir bekommen ja jedes Jahrzehnt 2 bis 3 zusätzliche Lebensjahre geschenkt, jeden Tag 5 Stunden zusätzliche Lebenszeit. Unsere Kinder werden in großem, viele von denen werden 100 Jahre alt. Also in einem 100-jährigen Leben werden sie einfach nicht so machen, wie unsere Eltern das gemacht haben. Einmal lernen, also bis zum Alter von, keine Ahnung, 18, 20, dann arbeiten wie verrückt bis 65 und dann ausruhen, sondern wir werden diese Phasen lernen, arbeiten, ausruhen im Laufe unseres Lebens immer wieder neu mischen. Und wenn jetzt 60-Jährige, 63-Jährige, 64-Jährige weiterarbeiten, dann müssen die natürlich sagen können, aber im Juni und im August, da will ich niemals arbeiten, weil da möchte ich in meinen Garten. Oder der andere sagt, ich möchte im Dezember und Januar nicht arbeiten, weil da gehe ich Schneeschuh wandern. Diese Wünsche müssen vollkommen normal sein und Arbeitgeber müssen diese Wünsche erfüllen. Das ist die Aufgabe, die vor uns liegt.
Nur frage ich mich, wie wir die Arbeitgeber dazu bringen, weil ich momentan in der Diskussion es schon wahrnehme, dass natürlich auch von der viel zitierten Generation Z, den Jüngeren, solche Forderungen gestellt werden und gesagt wird, mir ist meine Freizeit genauso wichtig, ich möchte bitte mittwochs immer um 14 Uhr gehen oder so. Und das dann oft ausgelegt wird als eben ja eine Faulheit oder eine Motivation, die nicht da ist oder fehlendes Engagement. Und da den Kulturwandel hinzukriegen, stelle ich mir total schwer vor.
Aber genau das ist die Aufgabe und das ist genau ein großer, großer Fehler der Arbeitgeber. Die müssen, also ganz im Gegenteil, die müssen das als Ermunterung sehen, ihre Arbeitsprozesse so umzubauen. Es gibt in Australien und England eine große Bewegung des 4-Tage-Jobs mit vollem Lohnausgleich. Die haben vor 3 Tagen ein erstes Fazit vorgelegt und sie sagen, die Menschen sind viel produktiver während der 4 Tage als früher während ihrer 5 Tage. Also wir sehen, dass so viel geht. Wir haben jetzt hybrides Arbeiten durch die Corona-Pandemie. Wir können so viel anders gestalten bei der Arbeit. Die nächste Front ist eben Autonomie über die Arbeitszeit. Und da kann eben diese Frühverrentung mit weiterarbeiten, aber auch die Jungen, die sagen, ich möchte ein Sabbatical, ich möchte immer wieder zwischen Teilzeit und Vollzeit wechseln. Genau das ist der Weg, in einem 100-jährigen Leben Arbeit gut zu gestalten.
Die Wirtschaftsjournalistin Margaret Heckel war mein Gast in dieser letzten Sendung des Jahres 2022. Frau Heckel, vielen Dank für Ihren Besuch und einen guten Rutsch.
Ich danke Ihnen. Ebenso. Und machen Sie es gut.
Vielen Dank. Und ich lasse natürlich auch noch mal den Bundeskanzler sprechen.
Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen, dass dieses neue Jahr für Sie ein gutes Jahr wird.